Herzlich willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kennen Sie das, dass einen manchmal so ein Thema verfolgt oder öfter mal beschäftigt? Mir geht es in diesem Jahr ein wenig so mit dem Thema Geld. Ein anderes ist Gesundheit. Hier ist es dann auch noch Gemeinde. Bei anderen, BVB hat kein G, sage ich jetzt mal G wie gewinnen. Das Geld ist eine interessante Geschichte. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal ein Buch über Geldanlage gekauft. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Mir sind wieder Leute aufgefallen oder mehr ins Bewusstsein gerückt, die an der Straße stehen und Geld haben wollen. Wie gehe ich damit um, gerade auch als Christ, gerade auch mit dem, was in der Bibel dazu steht. Gestern auch wieder jemand gesehen, der Bodo verkauft hat, Geld haben wollte. Und man sich auch danach fragt, wenn er danach dann so beim Bäcker sein Geld gleich wieder ausgibt, wie geht er mit seinem Geld um? Gut, lassen wir das Thema. Nicht ganz. Selbst im Gemeindebrief, als ich reingeguckt habe, fand ich auch immer eine ganze Seite zum Thema Geld. Interessante Geschichte. Ja, heute das Thema Lazarus ante Portas. Dachte, Lazarus, der Reiche und der arme Mann, Geld scheint dich irgendwie zu verfolgen. Ja, insofern können wir mal ganz gespannt sein. Eine Geschichte, die eigentlich recht bekannt ist, wollen wir heute wieder neu aufgegriffen hören vom Jörg Bussemeier, der uns heute die Predigt hält. Ja, ist bestimmt eine ganz spannende Geschichte. Wir wollen zusammen beten und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen dir Dank sagen für alle, die hier hergekommen sind. Wir wollen dir Dank sagen für die Menschen, die hier helfen, mit bei der Musik, mit bei der Technik, mit bei der Dekoration, beim Kaffeedienst. Herr, es gibt so viele Menschen, die hier immer wieder treu ihren Dienst tun. Hab vielen Dank dafür. Herr, wir wollen dich für die bitten, die heute nicht hier sein können. Aus guten, angenehmen Gründen, weil sie Urlaub haben, weil sie unterwegs sind. Wir wollen dich aber auch für die bitten, die hier nicht sein können, weil sie krank sind oder weil sie einfach keine Kraft hatten, sich aufzumachen. Herr, sei du ihnen nahe, tröste du sie. Herr, wir wollen dich um deinen Segen bitten, heute jetzt hier für diesen Gottesdienst. Herr, höre uns, wenn wir hier gemeinsam beten wollen, das, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Sie können sich ersetzen. Ja, heute predigt Jörg Bussemeier. Manche, die schon länger da sind, kennen ihn. Er ist nicht das erste Mal hier zum Predigen. Wir hatten sozusagen als Moderator und derjenige, die Predigt hält, auch im letzten Jahr schon mal das Vergnügen miteinander. Allerdings ist das schon etwas mehr als ein Jahr her. Das war letztes Jahr im Juni. Heute ist er wieder da. Und insofern würde ich dich mal kurz nach vorne bitten, dass du uns vielleicht 2, 3 Sätze sagst für die, die ihn noch nicht kennen, dass man ein bisschen einordnen kann, was ist er? Ist er der Pastor aus der Nachbarschaft oder der begnadete Laie, der uns mit einer Predigt erfreut? Oder was machst du so? Und das Zweite ist natürlich für die Leute, die schon länger ihn kennen, die wissen, er ist in unserer Tochtergemeinde, in der FEG Holzwickede. Und da ist natürlich interessant, wie geht's denn so der Tochter?
Also ich habe mich im Vorfeld mit meiner Frau geeinigt, dass sie mir heute nicht dazwischen funkt, dass ich sagen soll, wir sind seit 32 Jahren verheiratet, dass wir uns über das Thema nicht wieder neu diskutieren müssen. Da habe ich letztes Mal einen Lapsus gemacht und da hat sie mich korrigiert. Also ich bin seit 32 Jahren verheiratet mit Elke, die sitzt da vorne, und wir haben zwei erwachsene Kinder, Clara und Julius. Wir sind ein Grafikdesignbüro, wir arbeiten zusammen als Ehepaar in Unaheimate und wir sind in der FEG Holzwickede seit, ich würde sagen, ungefähr 8 Jahren inzwischen. Gibt es sie schon so lang? Ah, ungefähr.
Muss.
Das wäre jetzt so ein Stichwort für Elke wieder gewesen zum Unterbrechen. Wir hatten dort im Herbst letzten Jahres uns an ProChrist gewagt, mit freundlicher Unterstützung auch der Jugendband hier. Und das war ein tolles Erlebnis, eine tolle Zeit. Und daraus ist ein dritter Hauskreis in Holzwickede entstanden. Sehr lebendig, zwei Menschen, die also über ProChrist zu uns gestoßen sind, verzahnen sich da. Das geht sehr lebendig zu. Es ist sehr interessant, mit welchen Fragen Menschen, die noch nicht so viel mit dem Glauben zu tun hatten, einen neu herausfordern, immer wieder neue Begründungen zu finden. Und das ist sehr faszinierend. Also ich bin ein Christ, der noch am Werden ist. Und von daher freue ich mich, euch heute hier dienen zu dürfen.
Danke für das.
Gut.
Ja, wir wollen zusammen jetzt ein Lied singen. Das ist mitunter gar nicht so einfach. Nämlich, wenn man in die Gottesdienstplanung schaut und feststellt, wir haben keinen mehr, der Klavier spielt. Es sind ja sowieso recht wenige und in der Urlaubszeit ist es dann noch mal etwas weniger. Insofern, hier flechte ich vielleicht den Aufruf rein, wer Klavier spielen kann und helfen würde, kann sich gerne mal melden, dass man dort Verstärkung bekommt. Ein Bereich, der für den Gottesdienst wichtig ist und sehr unter Mitarbeitermangel leidet, sag ich mal. Ich habe da mal unsere Jugendband, die uns heute hier begleitet, angefragt, könnte nicht vielleicht derjenige, der da Klavier spielt, uns unterstützen. Es ist natürlich was anderes, ob man jetzt mit anderen zusammen Musik macht oder sozusagen ganz alleine begleitet, aber Dieter Maris war so nett und hat gesagt, ja, sie macht das. Insofern habe ich dann überlegt, wir singen eins von den Anbetungsliedern sozusagen als Gemeindelied, dann ist sie sozusagen in der Richtung auch etwas mehr zu Hause. Und als zweites Lied machen wir ein Lied sozusagen mehr bei der Anbetungszeit und dann passt das auch irgendwie, denke ich. Ja, jetzt singen wir also zusammen, Herr, ich komme zu dir, und sammeln dazu die Kollekte ein.
auch so gehen. Als ich diese Predigt vor einigen Wochen in Holzwickede schon mal gehalten habe, ist hinterher ein ausgebildeter Theologe zu mir gekommen und hat gesagt, das war ein Drahtseilakt, was du da gemacht hast. Du hast eigentlich sämtliche Predigtregeln verletzt, die es so gibt, aber es ist dir gelungen. Ich hoffe, dass es mir nochmal gelingt. Es ist, glaube ich, Gnade, wenn es gelingt. Und ich hoffe, euch zu erreichen mit dem. Ich habe den Drahtseilakt auch hier fortgesetzt, indem ich euch nicht den Predigttext in dem Handzettel veröffentlicht habe, sondern ich habe gesagt, ich möchte den nicht dort abgedruckt haben. Ich möchte nicht, dass der... Okay, alles klar, mehr Licht, gut. Ich möchte nicht, dass der abgedruckt wird, sondern dass der einfach neu gehört wird. Und dazu bitte ich euch einfach, den mit mir Vers für Vers einfach durchzugehen und ganz neu zu hören. Früher gab es ja noch Tabuthemen, über die sprach man nicht. Also ich weiß nicht, wohin mit meinen Händen. Ich hatte eigentlich um das Pult gebeten, da konnte man sich so schön festhalten in meiner Nervosität. Jetzt muss ich sehen, wie ich mit den Händen agiere. Also früher gab es noch Tabuthemen, über die sprach man einfach nicht. Aber nachdem ja nun scheinbar das Thema Sexualität öffentlich geworden ist, gibt es meines Erachtens heute wahrscheinlich nur noch richtig zwei große Tabuthemen, nämlich den Tod und das Liebe-Geld, die Geld-Liebe. Über Geld spricht man nicht, bis heute, zumindest dann nicht, wenn man Geld hat. Das Bankgeheimnis bleibt gewahrt bis in den Freundeskreis. Geld ist Privatsache und es geht niemanden etwas an, wie viel ich verdiene, anlege oder ausgebe. Warum eigentlich? Hast du mal eine Mark? Beziehungsweise Euro. Wurde beziehungsweise werde ich am Bahnhof oder in der Fußgängerzone immer nur von Menschen gefragt, die augenscheinlich nicht zu den Besserverdienenden gehören. Hier bestätigt sich das Sprichwort, über Geld spricht man nicht, aber genau andersherum. Wer kein Geld hat, spricht notgedrungen darüber, muss wohl seine Scham überwinden, über Geld zu sprechen, wenn er überleben will. Vermutlich darum gibt es zwar einen Armutsbericht, in dem fast alles über Arme statistisch offengelegt wird, aber keinen wirklichen reichen Bericht der Bundesregierung, da hier komischerweise viele statistische Daten fehlen. Warum wohl? In der Bibel dagegen werden genau diese Themen wie Geld, das heißt auch Reichtum und Armut, und das Thema Tod, das heißt auch Himmel und Hölle, Gottes Nähe und Gottes Ferne, nicht tabuisiert. Warum ist das wohl so? In der von Jesus angekündigten, nahen und mit ihm schon hereinbrechenden Gottesherrschaft, dem Reich Gottes, kommt es entscheidend darauf an, sich dieser Gottesherrschaft, der Königsherrschaft Gottes, hier und jetzt zu öffnen und zu unterstellen. Durch das radikale Ernstnehmen dessen, was Jesus sagt und tut, schenkt und fordert. Das galt zur Zeit Jesu genauso wie heute. Und das war damals genauso neu und anstößig wie heute. Von einem komplett anderen Umgang mit Geld und Besitz berichtet zum Beispiel im Neuen Testament das komplette und sehr herausfordernde 16. Kapitel der Berichte über Jesus von Lukas. Darin kündigt Jesus eine neue Zeit an. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Jetzt. Jetzt ist die Zeit zur Entscheidung. Folgt mir, sagt er, und sinngemäß lasst sein, was euch belastet. Lasst zurück, was euch behindert. Verlasst euch nicht auf euren Besitz. Kleine Randbemerkung, Klammer auf, es gibt auch negativen Besitz, nämlich Schulden. Auch die können mich binden, machen mich unfrei und beeinflussen mein Verhältnis zu Jesus, Klammer zu. Jesus sagt hier im 16. Kapitel bei Lukas, gebt auf, was euch fesselt, lasst zurück euer Geld, wer sich darauf verlässt, der ist verlassen. Gebt es lieber den Armen, teilt es mit den Schwachen kurz, sucht und sammelt euch eure Schätze dort und denkt nicht immer nur an euch. Die gelehrten Pharisäer haben ihn dafür ausgelacht. Na, nu ist er wohl Meschugge geworden, der seltsame Wanderprediger aus Galiläa. Was willst du denn von uns? Wir sind doch alles fromme und rechtschaffene Leute. Wir halten uns brav an Recht und Gesetz, zahlen brav unsere Steuern und wir hören auf die Weisungen, die uns überliefert sind bei Mose und den Propheten. Wir sind anständige Bürger und ehrliche Kaufleute. Hör endlich auf mit deinem nervigen Tut Buße und kehrt um. Wir bleiben bei unserem Standpunkt. Wir haben uns nichts, wirklich nichts vorzuwerfen. So spotteten die hier in dem Neuen Testament als stolz, heuchlerisch und geldgierig beschriebenen Pharisäer, denen es meist darauf ankam, sich selbst zu bereichern, statt Gott zu verherrlichen und ihren Nächsten zu helfen. Sie meinten, dass sie von Gott besonders gesegnet und deshalb erfolgreich seien, weil sie einen religiösen Beruf mit finanziellen Überfluss vereinigen konnten. Doch in Jesu Augen waren sie nur geistliche Ehebrecher. Sie gaben zwar vor, Gott zu lieben, doch in Wirklichkeit war Mammon ihr eigentlicher Götze. Und? Wie ist das heute bei uns? In dieser Situation antwortet Jesus auf diesen Spott der Pharisäer mit einer Geschichte. Seine kurzen, aber großartigen Geschichten erklärt er in der Regel nicht weiter. Sie sind meist von selbstverständlich, zumindest damals. Seine Zuhörer hatten dann sofort Bilder im Kopf, die sie schon kannten. Oder sie erkannten Unterschiede, wenn er eine Geschichte etwas anders erzählte, als sie es gewohnt waren. Für uns heutige Zuhörer ist es dagegen erst einmal fast alles ungewohnt, unverständlicher. Was damals normal und was an dieser Geschichte besonders ist, das können wir kaum noch unterscheiden. Wenn Jesus zum Beispiel gleichnishaft etwas über Ackerbau oder Samen erzählt, dann will er nicht, dass wir heute von ihm etwas über Landwirtschaft lernen. Seine damaligen Hörer wussten genau, worüber er redete. Wenn er zum Beispiel eine Geschichte über einen Mann erzählt, der unter die Räuber geraten ist, dann will er uns nicht über die Gefährlichkeit von einsamen Bergwegen referieren oder damit mehr Polizeipräsenz fordern. Darum geht es ihm nicht. Und wenn er jetzt hier den Pharisäern eine Geschichte erzählt über einen reichen und einen armen Mann im Diesseits und im Jenseits, dann auch nicht, damit wir wissen, wie es dort in der Hölle wirklich aussieht. Seine damaligen Hörer hatten nämlich bereits ihre eigenen Vorstellungen geprägt von griechischer Mythologie, von Legenden über die Unterwelt, dem berühmt-berüchtigten Hades. Jesus greift nur diese Vorstellungen auf und übernimmt sie. Nicht, weil sie alle so stimmen, sondern weil es um sie überhaupt nicht geht, weil sie ihm gar nicht so wichtig sind. Und wir können nun heute mit diesen Bildern weiterarbeiten oder auch mit völlig anderen. Aber wir sollten immer wissen und im Hinterkopf behalten, es sind alles nur Vorstellungen. Und am Ende unseres Lebens werden wir so oder so überrascht sein, was da auf uns wartet. Worum geht's mir also heute nicht? Es geht nicht um Angstmache, denn allein die Angst vor der Hölle hat noch keinen Menschen in das Reich Gottes in den Himmel gebracht. Es geht Jesus in seiner Geschichte gerade nicht um die exakte Vorstellung einer Hölle, wie es dort aussieht, wie es da wohl so zugeht. Auch wenn der heutige Predigttext dies unheimlich, ja geradezu schrecklich plastisch und anschaulich beleuchtet. Jesus droht uns hier nicht mit der Hölle, so wie es später leider viele Prediger im Mittelalter getan haben. Aber er redet so klar und eindrücklich davon, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Er will seine Zuhörer, also heute auch uns, aufrütteln, herausfordern, sich zu fragen, wo wir stehen, sich zu entscheiden, wo wir hinwollen und warum. Ich eiere deshalb hier so lange mit einer Vorrede herum, ohne den Text endlich zu lesen, weil diese Geschichte uns möglicherweise gedanklich auf vollkommen falsche Fährten lockt. Deshalb beginne ich mit einem Zitat von Helmut Gollwitzer. Es kommt bei der Bibel so sehr darauf an, dass wir eine Tugend üben, die uns auch sonst im Leben gut wäre oder täte. Zuerst hören, hören, hören. Und dann erst ganz spät, ganz vorsichtig urteilen. Wenn wir das aus der Bibel lernen, dann haben wir etwas Gutes fürs Leben gelernt. Ich denke, das kann man auch auf das Thema Kommunikation, was ja auch zwischen Eheleuten und angehenden Paaren nicht immer ganz so einfach ist, kann man das sehr gut übersetzen und übernehmen. Dieses Motto, erst hören, hören, hören und dann ganz, ganz spät, ganz vorsichtig urteilen. Ich bitte euch jetzt, lest mit mir zusammen die Verse 19 bis 31 aus Lukas einzeln, Stück für Stück, vorurteilsfrei, um nicht gedanklich bereits dicht zu machen nach dem Motto, ach, kenne ich ja schon. Die Reichen kommen in die Hölle, die Armen in den Himmel. Aber hat das Jesus wirklich hier so gesagt oder gemeint, wenn er seinen Zuhörern mit dieser Rede quasi die Hölle heiß macht? Die Überschrift zu meiner Predigt habe ich bei Loriot abgekupfert. Sie lautet nicht Papa, sondern Lazarus ante Portas, also Lazarus vor der Tür. Und mein Untertitel lautet, wer Ohren hat zu hören, der höre auf Gottes Wort. Und wer Augen hat zu sehen, der sehe seinen Nächsten. Es war einmal, so fängt diese Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus an. Wer sie einmal gehört hat, vergisst sie nie wieder. Denn sie ist ganz ungemütlich. Sie steht nur bei Lukas im 16. Kapitel in den Versen 19 bis 31. Im Vers 19 lese ich nach der Übersetzung der Guten Nachricht, es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Was für mich hier bereits auffällig ist, dass der reiche Mann namenlos bleibt. Bestimmt gab es zu Jesu Zeiten auch schon öffentlich bekannte Reiche, wenn auch noch keine Forbes-Liste der 100 reichsten Menschen der Welt. Ist der reichste Mann hier nur eine Art Platzhalter für Namen, die den Menschen damals sofort ins Gedächtnis kamen oder die uns heute gleich einfallen, wenn wir an Reiche denken? Oder ist er einfach nur einer von ganz vielen, denen es auch so gut geht, die sich ganz ähnlich wie dieser Reiche verhalten? Wir kennen heute jedenfalls fast alle die Reichen, die Schönen, die Starken, die Erfolgreichen mit Namen. Aber Arme kennen wir eher nicht, oder? Doch bei Jesus ist es genau andersherum. Hören wir weiter im Vers 20. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Der arme Mann, der hat bei Jesus einen Namen. Sonst ist Armut ja eher namenlos. Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, die Nichtsesshaften, die Straßenkinder, die Flüchtlinge, die Opfer von Kriegen und Katastrophen, sie alle begegnen uns häufig ganz anonym in den Nachrichten. Diese unfassbaren Zahlen und Statistiken, die sind meist ganz weit weg von unserem Alltag. Es sind ja auch einfach zu viele, unzählbare Heerscharen. Zurzeit leben 75 Millionen Menschen in Notlagern. Das ist eine Zahl, die ist für mich unvorstellbar. Doch in Lazarus kommt uns nun hier ein Armer mit einem Namen, mit einem Gesicht entgegen, wenn auch von Geschwüren entstellt. Ein Einzelschicksal? Wohl kaum, aber direkt vor der Haustür des Reichen oder vor unserer, das berührt uns dann natürlich schon etwas eher. So wie ganz plötzlich auf einmal in den Medien das Foto des ertrunkenen dreijährigen syrischen Jungen, der bei der Flucht übers Mittelmeer starb, ertrank. Der Name Lazarus ist zu dem Programm, denn Lazarus ist die griechisch-lateinische Form eines hebräischen Namens, der so viel bedeutet wie Gott hilft. Vergleichbar unserem Vornamen Gott helft, dem Gott hilft. Den einen der beiden also kennt und benennt Jesus. Das ist nicht nur in seinen Gleichnissen vollkommen einmalig, sondern auch völlig anders, als die Zuhörer diese Geschichte bisher kannten. Lazarus ist Jesus wichtig. Und das hat nun für die ganze weitere Geschichte Folgen. Auch für unsere. Kennt Jesus dich? Hast du bei Gott einen Namen? An anderen Stellen in der Bibel lesen wir, dass das nicht selbstverständlich ist. Am Ende der Zeit wird Jesus zu manchen sagen, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt. Doch weiter im Vers 21. Er, also Lazarus, wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Man muss dazu wissen, dass damals selbst in den Häusern der Reichen nicht mit Messer und Gabel gegessen wurde. Man aß mit den Fingern und um sie abzuwischen, benutzte man keine Servietten, sondern nahm ein Stück Weißbrot, Fladenbrot, sodass man es anschließend fetttriefend achtlos unter den Tisch werfen konnte. Das war normal, das machten alle Reichen so, man dachte sich überhaupt nichts dabei. Das Menschenverachtende daran war gar nicht bewusst, dass die Bettler auf den Straßen nach Brot schreien und es hier einfach als Serviette genommen und weggeworfen wurde. Das erinnert mich an ein ganz bitterböses Traktat. Auf der ersten Seite stand, was muss ich tun, um in die Hölle zu kommen? Und dann klappte man dieses Faltblatt auf und las auf der nächsten Seite ein einziges Wort. Da stand nichts. Aufgemerkt, man muss also nichts Böses aktiv tun, um sich von Gott zu entfernen oder zu entfremden. Es reicht, wenn man gar nichts tut. Im Strafgesetzbuch heute nennt man so etwas wohl unterlassene Hilfeleistung. Lazarus ist also krank, gezeichnet von den Umständen, und er muss sich erniedrigen, um zu überleben. Über die Hunde an der Stelle haben sich schon viele Pastoren die Köpfe heiß gelaufen, also vollkommen rumspekuliert. Waren das nun Wachhunde des Reichen oder Straßenköter? Hat Lazarus sich mit denen um die Brotstücke unterm Tisch gestritten? Oder waren die Hunde etwa menschlicher als der Reiche, weil sie sich auf Hundeart quasi um seine Wunden kümmerten? Oder waren das kapitalistische Bonzenhunde, die auch noch das letzte Verwertbare aus den Geschwüren des Armen heraussaugten? Ist Lazarus nur so viel wert wie ein streunender Hund? Das steht da alles so nicht. Aber was deutlich wird, ist die große soziale Kluft, die zwischen den beiden Menschen besteht. Kann man den Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Gewinnern und Verlierern noch drastischer beschreiben? Und hat sich daran bis heute irgendetwas geändert? Es ist heute noch so wahr wie damals und leider keineswegs ein "Es war einmal", kein Märchen, sondern bittere Realität. Im reichen Deutschland gelten 12,5 Millionen als arm. Und diese Zahl stammt aus dem noch unter Philipp Rösler geschönten Armutsbericht aus dem Jahre 2013, in dem bekanntlich und nachweislich unangenehme Formulierungen ganz einfach gestrichen wurden. Warum wohl? Also Gotthelf oder Lazarus hätte auch bei uns einen Namen. Immer mehr Menschen sind in Deutschland auf Sozialkaufhäuser, Kleiderkammern, Lebensmitteltafeln und Suppenküchen angewiesen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Die lassen vielleicht ihre Kontakte einschlafen, weil sie sich ihrer Armut schämen. Während andere bei einem Dinner für zwei in einem Sternerestaurant mehr ausgeben, als dem Arm für einen Monat zur Verfügung steht. Nur diese Armen vor unserer eigenen Haustür sehen wir nicht, weil sie sich verstecken oder weil wir sie nicht sehen wollen. 90% aller Deutschen geben an, niemanden zu kennen, der arm ist. Dabei ist Armut bei uns häufig weiblich und alleinerziehend und traut sich nicht, am Elternabend Bedenken zu äußern, dass die Klassenfahrt doch wohl etwas zu teuer sei. Oder denken wir nur an das Stichwort Altersarmut. Und dann gibt es und gab es auch damals immer wieder Menschen, die Armut grundsätzlich für selbstverschuldet ansehen. Nach der viel zu einfachen Theorie, jeder ist doch seines Glückes Schmied und wem es schlecht geht, ja der muss dann wohl einen schlechten Kern oder noch schlimmer, schlechte Gene oder von Gott gestraft sein. Darum meinte man damals auf Lazarus, genauso wie heute auf Gotthelf, herabsehen zu dürfen. Doch zurück zum Text, Vers 22. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Luther hat an der Stelle von Abrahams Schoß gesprochen. Und das ist ja sprichwörtlich geworden. Wir fühlen uns geborgen wie in Abrahams Schoß. Wer einmal Kleinkindern auf dem Schoß der Eltern zur Ruhe kommen sieht, weiß genau, wie gut sich das wohl für Lazarus angefühlt haben mag. Auf einem Ehrenplatz oder auf dem Schoß. Das ist dann eine ganz, ganz innige, nahe Beziehung. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem Armen und dem Reichen ist, dass sie beide sterben. Ist der Tod also doch der große Gleichmacher, wie das Sprichwort meint, ob arm, ob reich, im Tode gleich? Die Bibel sagt das so nicht. Denn nach dem Tod ist es sofort wieder vorbei mit der Gleichheit. Die Ewigkeit macht Menschen nicht gleich, sondern sie werden ganz extrem getrennt. In die, die bei Gott sind, in seiner Nähe, das bedeutet hier bei Abraham sein, und in die, die fern von Gott sind. Lesen wir weiter im Vers 23. In der Totenwelt litt er, also der Reiche, große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. In weiter Ferne von Abraham, von Gott zu sein, das wird hier als Hölle beschrieben. Die Hölle besteht meines Erachtens überhaupt nicht darin, dass jemand über einem Grill geröstet wird, wie im Mittelalter gerne dargestellt und angenommen, sondern darin, dass Gott jeden Menschen ernst nimmt in seiner Entscheidung und es ganz traurig akzeptiert. Wer auf der Erde ohne mich lebt, lebt auch in der Ewigkeit fern von mir. Vielleicht würden wir an dieser Stelle heutzutage ein ganz anderes Bild benutzen. Zum Beispiel das Bild eines Verdurstenden, der eine Quelle sieht, aber nicht zu ihr hin kann. Das Teuflische an der Hölle ist, dass sie zwar einen Eingang, aber eben keinen Ausgang hat. Nach Hilfe umschauen sieht der Reiche auf, vielleicht durch so eine Art Fenster, wir wissen das nicht, durch das man sehen kann, sehen muss, was man vorher nicht wahrhaben wollte, dass es ein Paradies und ein zu spät gibt. Abraham und Lazarus sehen können, seinen Lebensirrtum einsehen, in ihm von Gott ernst genommen werden und es nicht mehr ändern können. Das ist meines Erachtens die Hölle, nicht mehr von Gottes Nähe und Freundlichkeit zu spüren. Der Reiche landet am Ende dort, wo er zeitlebens schon immer war, weit, weit von Gott entfernt. Es ändert sich nach dem Tod in dem Bereich für den überhaupt nichts. Es setzt sich einfach nur ewig so fort. Sein vermutlich pompöses Begräbnis nützt ihm nichts in der Stunde der Wahrheit. In seiner Grabrede wurde vermutlich gesagt, wir haben einen guten Menschen verloren. So lautet das Urteil der Menschen. Das Urteil Gottes für ihn lautet dagegen, auf ewig verloren. Die Grabrede, die Jesus ihm hier hält, ist ähnlich kurz und besteht sinngemäß nur aus zwei Worten. Zu spät. Was wird wohl Jesus als letztes Wort über mein oder dein Leben sagen? Doch lesen wir weiter im Vers 24. Da rief er, das heißt der Reiche, laut: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Ich finde es bemerkenswert, dass der Reiche hier mit keiner Silbe gegen sein Schicksal protestiert. Er leidet, ja, aber er fühlt sich nicht ungerecht behandelt. Er zweifelt auch nicht mehr an Gott, klagt diesen nicht an, wie wir es gerne tun. Warum lässt Gott so viel Not zu? Dabei wissen wir doch alle, dass zum Beispiel kein Mensch auf der Welt hungern müsste, wenn alle Nahrungsmittel und Möglichkeiten gerechter verteilt würden. Wem wollen wir also dafür die Schuld geben? Dem Reichen ist nun wohl klar, dass es seine Gleichgültigkeit war, die ihm zum Verhängnis wurde. Wie viel Leid und Not ist von Menschen gemacht und somit Frucht und Folge der Zielverfehlung, der Sünde des Menschen. Die Bilder von Hitze und Flammen versteht jeder. Jeder, der sich schon einmal verbrannt hat, weiß, wie unangenehm das ist. Der Reiche erlebt es nun als quälend, an einem Ort zu sein, wo Gottes gnädige Gegenwart, die ihn auf der Erde noch überall, wenn auch unerkannt, umgab, völlig fehlt. Jetzt äußert der Reiche Wünsche und seine Bitten werden alle abgelehnt. Sein erster Wunsch ist noch ziemlich egoistisch, wenn auch sinnlos, denn die Kühlung würde ja nur für Sekunden anhalten. Aber das zeigt meines Erachtens nur zu deutlich die wirklich verzweifelte Lage des Reichen, der es auch jetzt nicht einmal für nötig erachtet, mit Lazarus direkt zu sprechen. Er verhandelt immer nur mit Abraham. Und der antwortet ihnen im Vers 25, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Was lernen wir aus dieser Antwort? Auf jeden Fall, Krankheit ist keine Strafe Gottes. Auch wenn das die Leute früher und ich fürchte teilweise auch heute noch gerne denken. Gott liebt natürlich die Armen, Kranken und Hilflosen. Wir sollten sie daher auch nicht verachten. Doch aufgepasst, die Moral dieser Geschichte ist nicht, Armut bringt dich Gott automatisch nahe, Reichtum entfernt dich automatisch von Gott. Leider wurde diese Geschichte vielfach in diese schiefe Richtung gedeutet. Geht es euch hier schlecht? Ja, dann seid ganz ruhig und geduldig, denn im Himmel wird es euch einmal besser gehen. Das wäre wirklich eine zu billige Jenseitsvertröstung, um hier nichts gegen Missstände unternehmen zu müssen. Das kann Jesus gar nicht gemeint haben, denn auch Armut kann verhärten und dazu führen, Gott zu verfluchen. Abraham zum Beispiel war sehr, sehr reich und gilt uns allen als Vater des Glaubens, ist ein Glaubensvorbild für uns. Es kommt Jesus hier also überhaupt nicht auf dein oder mein Bankkonto an. Es kommt ihm auf dein Verhältnis zu Gott an. Gottes Liebe nimmt dich darin sehr ernst, todernst. Weiter im Text, im Vers 25. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Es gibt danach keine Möglichkeit, nach dem Tod noch ins Lager der Gläubigen zu wechseln. Zwischen beiden liegt ein unüberbrückbarer Abgrund, ein Graben, eine Kluft, Sünde, alles Symbole für das Trennende. Der Tod nagelt uns unwiderruflich auf das Endergebnis unseres Lebens fest. Beim Reichen liegt hier offensichtlich eine Lebenszielverfehlung vor. Die Bibel beschreibt Sünde ja als Zielverfehlung. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu verändern. Auf ewig nicht. Das ist die Hölle für den Reichen. Ewig ein schlechtes Gewissen. Ständige Selbstvorwürfe, die alle in den Kreislaufgedanken, hätte ich doch nur rechtzeitig münden. Diese Vorstellung ist für mich viel schlimmer als das Bild von gehörnten Teufeln, die Menschen mit ihren Spießen traktieren. Wie viel besser hat es der, der bei Gott einen Namen hat? Und wie kurz ist der Schritt dahin, zu dem Jesus ja aufruft, tut Buße, kehrt um. Möglicherweise geht es dem reichen Mann jetzt endlich auch auf. Denn nun bittet er in den Versen 26 bis 27, Vater Abraham, dann schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Jetzt, zu spät, aber immerhin, denkt der Reiche einmal nicht mehr nur an sich, an ich. Jetzt erkennt er, was ihm fehlte in seiner Lebenszeit. Leben heißt eben nicht ich, sondern ich und du. Das Leben ist voller Du's, auch heute. Dein Nachbar, dein Kollege, dein Mieter oder Vermieter, die Bedienung an der Kasse, wo auch immer. Hast du diese als Menschen überhaupt schon einmal bewusst wahrgenommen? Nicht nur als Servicekräfte, die sowieso für uns selbstverständlich einfach da zu sein haben? Haben wir gesehen, wie es ihnen wirklich geht? Deinem Lazarus vor der Tür, vor der eigenen Haustür? Das dürfen wir hier als Lehre schon einmal festhalten. Der Mensch neben uns, der uns braucht, ist viel wichtiger als alle unsere Sachen, Dinge und Vergnügungen. Wir sind alle aufgerufen, den Nächsten und seine Not zu sehen und das Nötigste zu tun. Vermutlich sind es reichen Brüder oder auch Schwestern, ganz moderne Leute, die auch ihr Geld und Gut, Macht und Einfluss schätzen und keinen Gedanken an den Geber aller dieser guten Gaben verschwenden, an Gott. Sie leben wohl auch in Saus und Braus nach der auch heute noch immer verbreiteten Haltung, nach dem Tod ist eh alles vorbei, also lasst uns das irdische Leben genießen, solange es dauert. Für die Armen, ja, da ist doch der Staat und die Kirche zuständig. Wofür zahle ich denn Steuern? Diese Brüder und Schwestern im Geiste möchte der Reiche nun warnen. Doch was er damit eigentlich sagt, ist ja, hätte ich in die Zukunft blicken können, ja dann hätte ich mich vielleicht auch anders verhalten. Lass doch bitte meine Brüder in die Zukunft blicken, die ihnen hier bevorsteht. Und was antwortet Abraham auf die zweite Bitte? Im Vers 29, und das ist ganz entscheidend. Deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Diese Aussage ist meines Erachtens die Kernbotschaft, die Jesus damals und heute uns vermitteln will. Aber sie kommt vergleichsweise so kurz und so schroff, dass man sie fast überlesen könnte, angesichts der eindrücklichen Bilder vorher. Bei Mose und den Propheten, also in der Tora der jüdischen Bibel, dem Alten Testament, hätte der Reiche zu Lebzeiten lesen können, wie er hätte handeln sollen, und genau dort können es seine Brüder immer noch. Es ist alles schon längst bekannt und gesagt, schon bei Mose und den Propheten, erst recht im Neuen Testament, für uns, in den Worten und Gleichnissen Jesu. Gottes Wille ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen nur der Bibel als Wort Gottes zu glauben und, da wird es zugegebenermaßen schwerer, danach zu leben. Was da zum Beispiel bereits bei Mose oder über den Umgang mit Armen steht, das können wir alles nachlesen. Doch noch einmal meldet sich der Reiche zu Wort im Vers 30. Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, ja dann würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham reagiert ganz nüchtern und realistisch im Vers 31. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Und hier endet die Geschichte ganz plötzlich, abrupt. Der Dialog ist zu Ende, doch wir dürfen hier weiterdenken. Auch nicht, wenn einer von den Toten auferstünde? Wir haben doch heute nicht nur Mose und die Propheten. Wir haben Jesus, wir haben die Apostel, wir haben Zeichen und Wunder. Wir feiern Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt. Und Gott wird weiterhin verneint. Eine Verantwortung vor Gott wird ja von der angeblich modernen Welt bestritten. Sie hat es nicht einmal in die europäische Verfassung geschafft. Dabei mahnt uns doch hier Jesus sinngemäß, eine Welt ohne Gott ist gnadenlos, wie der Reiche zu seinen Lebzeiten. In einer solchen Welt gibt es kein Mitleid und kein Miteinander. Daran zerbricht meines Erachtens gerade unsere Gesellschaft, Europa. Daran zerbrechen Ehen und Familien, leiden so viele Menschen. Wie gehst du mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben, mit deinem Besitz um? Es fällt auf uns zurück, was wir im Leben tun oder unterlassen. Klingt das denn jetzt nicht etwas zu sehr nach Werkgerechtigkeit, nach Gesetzlichkeit? Wo bleibt denn da die Liebe Gottes, fragst du? Gottes Liebe besteht erstens darin, dass er dir in seinem Wort bereits vorher sagt, was auf dich zukommt und worauf es ankommt. Auch diese Predigt ist ein Wegweiser, aber den Weg, den musst du selber gehen. Die Entscheidung nimmt dir keiner ab. Und Gottes Liebe besteht zweitens darin, dich nicht einfach laufen zu lassen, sondern er ruft dich ein Leben lang, immer wieder, auch heute. Noch ist Gnadenzeit. Dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich meine deshalb, wir verstehen diese eigenartige Geschichte erst vom Ende her richtig. Die Botschaft von Mose und den Propheten, die hat sich unüberbietbar in Jesus Christus vollständig erfüllt. Wir können uns, was Himmel und Hölle angeht, ganz viele Gedanken machen. Du warst nicht dort, ich war nicht dort, keiner war dort. Doch, halt, Jesus Christus war dort. Darum halte ich mich an das, was er sagt. Wenn wir die Bibel lesen, auf die Schrift, auf Gott, auf Jesus hören, finden wir darin das ewige Leben. Jesus sagt uns hier also, ihr habt in der Bibel alles, was ihr braucht. Ihr müsst es nur noch auf euer Leben anwenden. Stell dir das nur einmal kurz vor, wir dürften im Paradies nur das genießen, was wir zu Lebzeiten anderen gegeben haben. Freiwillig, freigebig, ohne Hintergedanken. Hätten wir dann wohl genügend Proviant? Jesus will uns mit dieser Geschichte in Bewegung setzen, zu Gott und zu unserem Nächsten. Dabei geht es ihm um Liebe und Zuwendung, nicht um Rache und Strafe als Drohbotschaft. Gott vom ganzen Herzen lieben heißt, auf seine Liebe zu uns antworten. Aber eben nicht aus dem falschen Zwang heraus, bei ihm Pluspunkte sammeln zu müssen, sondern weil die Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten uns dazu drängt. Und dieser Nächste vor unserer Tür, der braucht vielleicht gar nicht unbedingt Geld, Kleidung oder Essen. Vielleicht braucht er eher ein Gespräch, Trost, Zuspruch, eine Begleitung, ein freundliches Wort. Das alles ist keine Frage des Geldes allein. Damit erübrigt sich dann auch unsere mögliche Ausrede, dass wir ja selber gar nicht genug über finanzielle Mittel verfügen, alle Not dieser Welt zu lindern. Natürlich nicht. Nicht jede und alle Not ist meine Aufgabe. Darum ist das Gebet vorher wichtig. Jesus, zeige mir die Not, die ich lindern und den Platz, wo ich helfen kann, helfen darf. Ein guter Start, um das Leute gleich auszuprobieren, ist jetzt direkt nach dem Gottesdienst da zu bleiben und mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Es muss nicht der sein mit der bunten Tasse. Eine andere Möglichkeit wäre, unsere Spendenbereitschaft zu überprüfen. Manchmal hat sich da ja seit Jahren nichts mehr verändert, trotz all unserer schönen Gehaltserhöhungen. Auch die Frage dürfen wir im Gebet klären. Sollen wir und wenn ja, bei welchen Spenden mal aufstocken? Lasst uns also gemeinsam Schätze an gelebtem Glauben, an gelebter Liebe, an gelebter Hoffnung in der uns noch verbleibenden Lebenszeit anhäufen. Damit das, was wir gehört und hoffentlich angenommen haben, auch praktisch wird. Auch am Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Gott helfe uns dabei. Gott hilft. Amen.
Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Ich habe den Drahtseilakt jetzt gar nicht erkannt. Vielleicht fehlt mir auch der theologische Hintergrund. Ich fand es praxisnah und auf Gott ausgerichtet. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen uns auf Gott ausrichten. Wir wollen Gott anbeten. Wir haben richtig Lust dazu und ich hoffe, ihr auch. Und all die können, finde ich cool, dass wir aufstehen und dann Gott Lobpreis geben.
Ewig treuer Freund und weiß genau, wie unser Herz es macht. Of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings. Exclaiming, indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? And the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing. Untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name, you are amazing, God. Unchangeable, you see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God.
Vater, ich danke dir, dass du unbeschreiblich bist und dass du uns unbeschreiblich liebst. Amen.
Strömt sie mich und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn ich atme ein, nimm deine Liebe an, deine Liebe an.
glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben. sind eins, ehren dich alleine. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du thronst in Liebe unter uns und jeder soll es sehen. Wir sind eins.
Folgen deinen Namen. Wir sind
nicht, wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Groß und ich weiß gar nicht, wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir. Herr, ich preise deinen Heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott.
Amen.
Ja, es bleiben mir nicht viele Ansagen. Zum einen haben Sie auf dem Predigtzettel die Termine. Das habe ich denn liegen lassen. Dann auf einen wollte ich nochmal darauf hinweisen. Und zwar auf den 12. August. Da hat man mir gesagt, das ist noch nicht so oft angesagt worden. Ich soll das ruhig nochmal tun. Glaubenskurs, mein Glauben verstehen. Am 12. August startet der Glaubenskurs mit dem Thema: Wie hat Gott geredet? Und es gibt dann auch noch zwei weitere Termine, mit weiteren Terminen am 19. und am 26. August, jeweils 19.30 Uhr. Wer also Interesse hat an einem Glaubenskurs, ist herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansonsten kann ich nur einladen, noch weiter auf den Zettel nachzuschauen. Das sind noch interessante weitere Termine. Und wie auch vorhin schon kurz angesprochen, es gibt ein neues einen Gemeindebrief, das Forum. Auch dort stehen wieder viele interessante Sachen drin. Ja, zum Abschluss möchte ich doch darauf hinweisen, wir haben wieder die Möglichkeit, bei Kaffee und Keksen und Wasser ins Gespräch zu kommen, noch ein wenig hier zu bleiben, ein wenig zu verweilen. Und auch das Angebot von den Menschen, die hier zum Gebet bereitstehen, gilt auch wieder. Wer für sich beten lassen möchte, kann das gerne tun. Jetzt möchten wir nochmal aufstehen und uns unter den Segen Gottes stellen.
Im Johannesevangelium lesen wir Kapitel 5, den Vers 24. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Jesus Christus, der Herr und Heiland unseres Lebens, bewahre uns vor allem Bösen. Erlasse in uns wachsen die Liebe zu ihm. Erhelfe uns, dass wir als seine Kinder leben. Er gestalte unser Leben zur Ehre des Vaters. Amen.